Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Sonntagsgottesdienst und freue mich jetzt auch mit euch zusammen die nächste Zeit in dem Wort Gottes zu verbringen. Lasst uns gemeinsam das Buch Hebräer aufschlagen und wir betrachten heute die zwei nächsten Verse unserer Predigtreihe. Das Buch der Hebräer, Kapitel 13. Vers 15 und 16. Es ist die Seite 1368 in unserer Gemeindebibel. Hebräer 13, 15 bis 16. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Ich bete auch noch einmal. Unser himmlischer Vater und Erlöser, unser Retter Jesus Christus, wir danken dir für die Zeit, die du uns jetzt auch schenkst. Wir danken dir für das Wort, welches du uns geschenkt hast. Wir danken dir für die Erkenntnis, die wir in deinem Wort haben dürfen. Wir danken dir, Herr, für deinen Heiligen Geist, der uns erleuchtet und der uns mitteilt, das, was du vorhast, das, was dein Wille ist, Herr. Alles aus deinem Wort, Herr. Können wir lesen, können es verstehen und können daran glauben. Herr, wir bitten dich auch um Gnade jetzt für die Zeit, wenn wir diese zwei Verse betrachten. Herr, schenk uns Erleuchtung, schenk uns Kraft, schenk uns Durchhaltevermögen und ja, dass wir nicht nur etwas Theoretisches hier lernen, sondern auch lernen, es in den Alltag mitzunehmen, es umzusetzen und in allem deine Ehre zu suchen. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Wir sind in unserer Predigtreihe des Hebräerbriefes ziemlich am Ende angelangt. Ich denke, es wird noch eine weitere Predigt sein und dann werden wir mit dem Hebräerbrief abschließen. Und wir befinden uns schon seit einiger Zeit in dem Kapitel 13. Und das Kapitel 13 nochmal kurz für den Überblick zusammengefasst kann man sagen, dass das Kapitel 13 auf die Frage antwortet, wie ein Christ an der Gnade festhalten kann, zum einen, und zum anderen, wie er Gott dienen kann mit Scheu und mit Ehrfurcht. Denn genau das ist die Einleitung in Kapitel 12 im Vers 28, wo der Schreiber sagt, darum, also nachdem er in diesen ganzen 12 Kapiteln das fünfte Evangelium sozusagen gebracht hat über Jesus Christus, denn diese 12 Kapitel sind voll mit Jesus Christus und mit der Lehre über Jesus Christus, was er getan hat, was für eine Person er ist und welche Position er bei seinem Vater hat und bei uns. Und nachdem er das alles bis ins kleinste Detail ausgelegt hat, sagt er nun, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und mit Ehrfurcht. Und in Kapitel 13 lernen wir, wie wir das genau tun können. Wie können wir an der Gnade festhalten und Gott mit Scheu und mit Ehrfurcht wohlgefällig dienen. Und wir haben schon einige Verse angeschaut. Wir können Gott mit Scheu und mit Ehrfurcht dienen, indem wir ein liebendes Herz in uns entfachen, indem wir eine gesunde Ehe führen, indem wir genügsam in Christus sein sollen und indem wir an der Lehre des Christus festhalten können. Heute betrachten wir einen weiteren Gedanken oder auch eine weitere Hilfestellung, wie wir an der Gnade festhalten können und Gott mit Scheu und mit Ehrfurcht dienen können. Wir schauen uns heute die Opfer des Evangeliums an. Nämlich, um bei diesem Kontext zu bleiben, wie können wir Gott mit Scheu und mit Ehrfurcht dienen und an der Gnade festhalten? Bringe oder halte die Opfer des Evangeliums. Die Rolle des Opfers im Leben eines Christen spielt an und für sich nicht eine so große Rolle. Wenn wir von Opferungen sprechen, so sprechen wir zumeist von den Opferungen des Alten Testamentes. Und ich glaube, das Buch Hebräer erwähnt wahrscheinlich wie kein anderes Buch im Neuen Testament das Opfer oder den Opferdienst. Und dieses Opferdienst stammt auch aus dem Alten Testament. Besonders wenn wir das dritte Buch Mose anschauen. Aber schon von Anfang an, als Gott nämlich die ersten zwei Menschen durch ein Opfer bekleidet hat mit Fell und auch weiterhin, als Abel und Kain Gott geopfert haben, als Hiob, lesen wir jedes Mal, wenn seine Söhne und Töchter ein Fest gehabt haben, hat Hiob seinem Gott am Morgen früh geopfert, mit der Furcht, sie hätten ja sich versündigen können in irgendetwas. Und so durch die ganze Geschichte haben die Menschen immer wieder Gott geopfert. Nach einer Zeit führt Gott den Gedanken der Stellvertretung des Opfers ein, nämlich als der Sohn Abrahams, der Isaak, geopfert werden sollte. Als Gott gesagt hat, halt, nimm diesen Widder, der sich in den Busch verfangen hat. Tue deinem Sohn kein Leid an und opfere dieses Tier anstelle von deinem Sohn. Und so durch das ganze Gesetz, durch die ganze stellvertretenden Opfer, die das Volk immer wieder dargebracht haben, hat Gott diesen Gedanken des stellvertretenden Opfers seinem Volk beigebracht. Und im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus Christus, und gerade das Buch der Hebräer spricht darüber, dass Gott mit einem einzigen Opfer, nämlich das Opfer seines Sohnes, die für immer vollendet hat, die geheiligt werden soll. Und letztes Mal haben wir betrachtet, dass die Hebräer immer noch mit diesen Gedanken beschäftigt waren, mit Speisopfern, mit verschiedenen Opferungen, weil der Altar im Alten Testament das Zentrum des Gottesdienstes gewesen ist. Und sie standen in der Gefahr, wieder dahin zurückzukehren. Und der Schreiber, er hat ja gesagt, im Vers 10, wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Er sagt mit anderen Worten, wieso möchtet ihr, nachdem Christus schon gestorben ist und auferweckt worden ist, der dieses einmalige Opfer, welches für alle Zeiten, für alle Ewigkeit ausreicht, um vor dem Vater angenommen zu werden, warum möchtet ihr wieder zu dem alten Opfersystem des Alten Testamentes zurückkehren? Wir haben doch schon ein Opfer, wir haben doch schon einen Altar. Und damit meinte Jesus Christus, wenn ihr nicht bei diesem Altar bleibt, dann könnt ihr von diesem Altar nichts essen. Nichtsdestotrotz spricht er in Vers 15 wieder von einem Opfer. Aber nicht von einem Opfer im Sinne des Alten Testamentes, sondern nun, nachdem Jesus schon geopfert worden ist, nachdem du schon, wenn du ein Kind Gottes bist, gerettet bist, bringst du auch ein Opfer, nämlich das Opfer des Evangeliums. Viele Christen, sie betonen so sehr die Gnadenlehre, und das ist auch wirklich gut. Das ist das Zentrum
der Lehre von Christus, nämlich dass die Rettung allein aus Gnaden ist und nicht aus Werken. Aber viele Christen ruhen sich auf diesen Gedanken einfach nur aus und denken, dass es selbstverständlich ist, dass Gott uns aus Gnaden gerettet hat und dass er uns auch bewahren wird. Das heißt, immer wieder, auch im Hebräer haben wir schon gelesen, dass Gott oder dass Christus der Anfänger, aber auch der Vollender des Glaubens ist. Er wird die Seinen bis ans Ende bringen. Er wird ihren Glauben, den sie haben, für sie bewahren. Das stimmt. Das ist durchaus biblisch, diese Wahrheit hochzuhalten. Paulus schreibt an die Philipper und sagt, ich bin guter Zuversicht, dass Gott, der euch am Anfang errettet hat, euch auch bis ans Ende tragen wird. Christus sagt in dem Kapitel, das wir heute Morgen auch schon betrachtet haben, von dem guten Hirten, dass er diejenigen, die gerettet sind, in seiner Hand festhalten wird. Und dass niemand sie aus der Hand des Vaters und niemand aus seiner Hand sie entreißen kann. Nicht einmal einer selbst. Niemand. Es ist eine ganz klare Sache. Paulus sagt im Römer Kapitel 8, wer wird uns trennen von der Liebe Gottes? Und er zählt dort wirklich alles auf. Alles Mögliche, die einen Menschen in die Gedanken kommen, was kann uns denn von Gott überhaupt noch trennen? Und er kommt zu einem Entschluss und sagt, nichts. Einmal gerettet, immer gerettet. Das ist durchaus biblisch, diese Wahrheit hochzuhalten. Und nicht nur durchaus, es ist die Wahrheit. Aber viele Christen nehmen diese Wahrheit als einen Anlass, sich nun zu beruhigen und so einfach vor sich hinzuleben. Nichts mehr zu tun und zu meinen, ja, Christus wird uns schon hindurchtragen. Die zwei Verse, die wir heute anschauen werden, oder die wir heute anschauen, sie sprechen von dem Opfer des Evangeliums. Sie machen überaus deutlich, dass die Reaktion auf das Evangelium ein Leben des Opfern ist. Es ist kein Opfer für irgendwelche Menschen, die von dir ein bestimmtes Verhalten erwarten. Es ist auch kein Opfer irgendeinem Menschen gegenüber, der in einer Not sich befindet. Bei dem Opfer des Evangeliums geht es um das Opfer des Christen, einzig und allein für Gott. Und der Name sagt es schon, es ist ein Opfer. Es ist nicht immer leicht, dieses Opfer zu bringen. Es ist etwas, was für dich selbst kostbar ist. Es ist keine religiöse Zeremonie, so wie wir im Alten Testament lesen, wie der Priester dieses Opfer geschlachtet hat, wie er Blut in eine Schale fließen lassen hat, wie er denjenigen, der geopfert hat, mit bestimmten Ritualen ihn besprengt hat. Und dann diese Schale in das Allerheiligste getragen hat. Nein, es ist ein Opfer, welches anderer Natur ist. Und der Schreiber sagt es hier, im Vers 15, durch ihn, nämlich durch Christus, Jesus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer, und er definiert hier das Opfer des Lobes, darbringen. Und dann zwei weitere Dinge, die er damit verbindet im Vers 16. Das Opfer des Wohltuns und das Opfer des Mitteilens. Es sind drei verschiedene Opferarten, wobei die zwei im Vers 16 sehr eng zusammenhängen. Also das Opfer des Lobes und das Opfer des Wohltuns und des Mitteilens. Ist für einen Menschen weiterhin beständig. Oder gerade als eine Reaktion auf das Evangelium, als eine Reaktion auf diese 12 Kapitel, wo der Schreiber Jesus Christus sehr, sehr ausführlich dargelegt hat und was das Evangelium
mit sich bringt, was das Evangelium in unserem Leben bedeutet. Hier sagt er es uns: Bring Gott ein beständiges Lobopfer dar. Er beschreibt hier das Lobopfer als die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und Lobopfer bedeutet nicht einfach nur mit dem Mund zu sagen: Herr, ich lobe dich. Das ist die eine Seite, es ist der Anfang des Lobopfers natürlich, aber damit hört das Lobopfer nicht auf. Ein Lobopfer Gott darzubringen, heißt von Gott, also Gott zu loben und von Gott gut zu sprechen. Ihn aufgrund seiner Eigenschaften, aufgrund dessen, wer Gott ist, groß zu machen. Und besonders in den Psalmen lesen wir immer wieder, wie die Menschen schon damals, obwohl sie in Zeit des Alten Testamentes gelebt haben, Gott ein Lobopfer dargebracht haben. Herr, ich erhebe deinen heiligen Namen. Du bist der Gott des Friedens, der Gott der Hoffnung. Wir loben Gott, indem wir Gott so nennen, wie er in der Schrift genannt wird. Der Gott des Friedens, der Gott der Hoffnung, der Gott des Heils. In dir allein liegt meine Zuversicht. Deine Gnade währt ewig. Es gibt einen Psalm in dem Buch, das jeden zweiten oder jeden Vers mit deine Gnade währt ewig bezeugt Gott gegenüber. Du bist gütig, dein Name ist lieblich. Alles, was du willst, tust du und niemand kann dir in irgendeiner Weise wehren. Dich bete ich an, dich erhebe ich, dich rühme ich. Das ist die eine Seite des Lobopfers und das sind alles Zitate aus der Schrift, die ich bei der Predigtvorbereitung einfach kurz zusammengefasst habe. Aber schaut, der Schreiber sagt auch, ihr sollt es beständig tun, Gott ein Lobopfer darbringen und, was ist es? Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Lobopfer heißt nicht nur einfach Gott zu erheben, von ihm zu sprechen oder ihm gegenüber das zu sagen, wer Gott ist und was er getan hat und ihn dafür zu erheben. Obwohl es schon ein sehr großer Teil ist in unserem Gebet sein sollte. Wie fängst du dein Gebet an? Mit Bitten? Geht es nur vielleicht um dich? Um deine Familie, um deine Sorgen, die du gerade eben hast? Hast du schon einmal in deiner größten Not, die du in der letzten Zeit vielleicht gehabt hast, Gott nicht darum gebeten, dass er dich von dieser Not befreien muss oder soll, sondern ihn einfach nur gelobt. Und fertig, nichts weiter. Dieses Opfer gefällt Gott. Dieses Opfer erwartet Gott von dir. Und vielleicht schickt er dir, man muss sagen, schenkt er dir eine Not, damit du zu Vernunft kommst und endlich anfängst, ihn zu loben. Nicht nur mit deinen Lippen, dass du die einfach nur leere Wörter aussprechen, sondern dass du es auch wirklich so meinst, weil du von der Tiefe deines Herzens das Evangelium verstehst und dankbar Gott gegenüber bist. Loben heißt, der Schreiber sagt es hier, seinen Namen auch zu bekennen. Das heißt, öffentlich zu bekennen, vor den Menschen zu bekennen, dass Gott ist, dass du ein Sünder bist und dass du durch Jesus Christus errettet bist. Nicht einfach nur seinen Namen zu bekennen, in dem Sinne, ich bekenne mich zu Gott, weil er Gott ist. In diesem Begriff, seinen Namen zu bekennen, ist hier alles verborgen, was mit Gott überhaupt jemals zu tun haben kann. Und das ist das ganze Wort Gottes. Das ist sein Wort, das ist das, was er getan hat, seine Eigenschaften. Das sind auch deine Eigenschaften, die im Vergleich zu Gott nicht als Finsternis sind. Und deswegen ist es auch es muss ja ein Opfer sein. Es ist ja ein Lobopfer. Jesus Christus zu bekennen, ist nicht immer leicht. Es ist ein Opfer. Es kann eine Situation sein, in der du einer Bequemlichkeit beraubt wirst, um Christi willen. Das Bekenntnis fängt aber zu Hause an. Dann, wenn du als Mann oder als Frau vor deinem Ehepartner bekennen kannst und Gott loben kannst, dass er dein Gott ist. Vor deinen Kindern, vor deinen Eltern, vor Familienangehörigen. Anfängst, dich zu dem Gott, an den du glaubst, wie er in der Schrift vorgestellt wird, wie Gott sich selbst offenbart hat, zu bekennen. Selbst wenn es die anderen nicht so verstehen. Nicht still zu sein. Wenn du merkst, dass Gott anders hier erklärt wird, dass man von Gott nicht so spricht wie in der Schrift, einzugreifen. Die Ehre Gottes aufrecht zu erhalten. Eine Hand zu heben. Ein Zeugnis für Gott abzulegen. Für manche Männer fällt es sehr schwer, mit ihrer Frau, mit ihren Kindern über Gott zu sprechen und damit Gott ein Lobopfer darzubringen. Vielleicht schämst du dich zu sagen, komm, lass uns jetzt zusammen beten. Wir haben diese und jene Not und wir möchten im Gebet dafür eintreten, zusammen. Vielleicht betet jeder für euch, für sich selbst. Und du denkst, das ist für dich einfacher. Oder auch wenn du Gäste empfängst in deinem Haus, seien es Kinder Gottes oder auch nicht. Schämst du dich nicht, in ihrer Gegenwart über Gott zu sprechen? Vielleicht entlässt du deine Gäste aus deinem Haus ohne Gebet. Wenn du Christus nicht in deiner Familie anfangen kannst zu bekennen und dich zu ihm zu halten, wie willst du dich zu Christus auf der Arbeit bekennen, zwischen Ungläubigen und nicht religiösen Menschen? Es gibt sogenannte Christen. Sie können sehr gut ein Lobopfer darbringen, aber nur in der Gemeinde. Da, wo alle Gott loben. Da, wo alle zu Gott beten. Da, wo alle Lieder singen. Und man stellt sich so unauffällig dazu. Man singt mit. Es scheint so, als ob alles in Ordnung ist. Aber im alltäglichen Leben fällt es ihnen sehr schwer, selbst mit ihrer Frau oder mit ihren Kindern, Gott ein Lobopfer darzubringen. Das Loben Gottes ist ein beständiger Teil im Leben eines Kindes Gottes. Der Schreiber sagt hier, durch ihn lasst uns nun Gott beständig. Es sind nicht bestimmte Zeiten, nur vielleicht die Andacht am Abend oder am Morgen oder am Wochenende, wenn du unter der Woche nicht so viel Zeit hast. Es ist ein beständiges Lobopfer, das ganze Leben, Tag ein, Tag aus. Es können Gedanken sein, es kann die Herzenshaltung sein, mit der du aufstehst. David wird nicht umsonst als ein Mann nach dem Herzen Gottes in der Schrift genannt. Seine Psalmen fangen immer wieder so an wie: Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Psalm 145. Der Schreiber sagt hier auch in Vers 15, bringe das Lobopfer durch ihn. Verstehst du, du kannst Gott nicht ein Lobopfer darbrennen, wenn du das Evangelium nicht verstanden hast? Wenn du nicht weißt, was das Evangelium ist? Das Evangelium ist die Grundlage. Deswegen hat der Schreiber 12 Kapitel dafür verwendet, das Evangelium darzulegen. Und jetzt sagt er, durch ihn, durch Jesus Christus, durch den Gegenstand des Evangeliums, durch das Zentrum des Evangeliums, fange an, Gott zu loben. Ohne Christus kann kein einziger Mensch Gott ein Lobopfer darbringen. Überhaupt nimmt Gott dein Opfer, dein Lobopfer nur an in seinem Sohn Jesus Christus. Nur durch das, was er getan hat, wird das Lobopfer, das du Gott bringst, für Gott annehmbar. Du musst verstehen, dass dein Lob ist die Folge deiner Errettung. Dein Lob ist die Folge deiner Errettung. Die Schrift sagt das klar. Und wir haben das heute mindestens dreimal wiederholt, als wir den Brief an die Epheser gelesen haben. Kapitel 1, lass uns das nochmal aufschlagen. Epheser Kapitel 1. Dort wiederholt Paulus dreimal den Grund für unsere Erwählung. Den Grund für unsere Errettung. Wir reden sehr gerne über Erwählung, über Errettung, aber wir reden zu wenig über die Folge der Errettung, über die Folge der Erwählung. In Epheser 1, Vers 5 bis 6 heißt es, er, also Gott, hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wozu? Vers 6. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Vers 11 und 12. In ihm, also in Christus, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Warum? Vers 12. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, des Evangeliums eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums. Wozu? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Dreimal wird es hier wiederholt, das Lobopfer, welches Gott von uns erwartet, als seine Kinder, zum Lob seiner herrlichen Gnade, zum Lob Gottes. Zum Lob Gottes hat Gott uns erwählt und uns gerettet. Durch ihn lasst uns nun beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Nun, die Motivation für ein Lobopfer dürfen keine Schuldgefühle sein. Ich habe schon so lange Gott nicht gedankt. Ich muss mal wieder danken. Ich muss mal wieder sagen, Herr, ich lobe dich. Das sind Schuldgefühle, die nichts mit einem Lobopfer zu tun haben. Ein Lobopfer kann auch nicht dann stattfinden, wenn du irgendwie siehst, dein Nächster, er lobt Gott und du machst es irgendwie aus Zwang mit. Die einzige richtige Ursache für ein Lobopfer ist das Evangelium, welches in deinem Herzen wirksam geworden ist. Und dies geschieht dann, erst dann, wenn du am Kreuz warst. Und wenn du es zutiefst verstanden hast, welch ein großes Werk dort von Christus vollbracht wurde für dich. Erst dann wird in deinem Herzen eine innige Dankbarkeit Christus gegenüber geboren. Und diese Haltung wird dich zu einem Lobopfer treiben. Keine Schuldgefühle, kein Zwang, sondern ein Brennen im Herzen, welches aus tiefer Dankbarkeit entfacht wird, wo du es nicht mehr lassen kannst, Gott nicht zu loben. Mit deinen Gedanken, mit deinem Herzen, mit deiner Haltung, wie du lebst, wie du dich durch den Alltag hindurch abrackerst, vielleicht auf der Arbeit. Und wie du reagierst auf Schwierigkeiten. Und was du dann tust, wenn du Schwierigkeiten hast. Rennst du dann sofort zu Gott, Herr, befreie mich davon. Oder fängst du an, Gott zu loben. Das Lobopfer Gott darzubringen, zu dem er dich bestimmt hat. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14 bis 15 lesen wir die folgenden Worte. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14 bis 15. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, wieder der Grund, wozu Christus uns errettet hat. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Du kannst ein Mensch sein, der das Evangelium verstanden hat, logisch, der an dieses Evangelium glaubt, und dennoch kannst du ein Mensch sein, der nur für sich selbst lebt. Weil du einfach Gott kein Lobopfer darbringst, wozu Gott dich bestimmt hat. Versteh mich nicht falsch, dieses Lobopfer, gerade im Kontext des Hebräerbriefes, hat überhaupt nichts mit einem Sühneopfer, mit einem Opfer, welches Jesus Christus für uns geworden ist, zu tun. Es ist kein Opfer, welches du benötigst, um errettet zu werden. Es ist das Opfer, welches deiner Errettung folgt. Doch diese Theorie, sie bleibt nicht nur eine Theorie, sondern sie äußert sich auch in zwei anderen Dingen in deinem Leben, in zwei anderen Begebenheiten oder Situationen in deinem Leben. Vers 16, da sagt der Schreiber, wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht. Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht. Die Menschen seit dem Sündenfall sind nur für sich selbst da. Sie leben nur für sich selbst und für ihre Interessen, für ihre Vergnügungen. Es liegt in ihrer Natur, nicht für andere leben zu wollen. Sie haben sogar Angst, für jemand anders zu leben. Sie haben Freunde, an denen sie sich selbst bereichern möchten. Sie heiraten, um für sich selbst eine Erfüllung zu haben. Sie sehen überhaupt keinen Sinn darin, für andere zu leben. Und wenn sie jemals etwas Gutes den Menschen tun, selbst ein Ungläubiger kann mal etwas Gutes tun, so erwarten sie, dass sie dafür Anerkennung bekommen, dass sie dafür etwas zurückbekommen. Das Evangelium lehrt uns etwas total anderes, widersprüchlich zu dem System dieser Welt. Und allgemein sind auch die Christen und waren es immer wieder Christen, die dafür bekannt waren oder sind, dass sie wohltun und mitteilen. Schade ist nur, dass diese Arten von Opferungen auch wie eine Regel geworden sind. Einfach nur formell Geldsammlungen zu machen, Menschen zu unterstützen, indem man Kleider zum Roten Kreuz bringt oder armen Menschen etwas Geld sammelt. Aber nicht mit diesem Bewusstsein, Herr, du hast mir so viel Gutes getan. Du hast mich gerettet. aus der größten Not, aus der ich mich alleine niemals hätte befreien können. Und aus dieser Motivation heraus bringe ich dir jetzt ein Opfer, indem ich wohl tue und an den Gaben, die du mir geschenkt hast, andere teilhaben lasse. Gott möchte, dass du gute Werke tust. Und er sagt es hier sehr direkt im Vers 16, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Er möchte, dass du wohl tust und die anderen Menschen an deinen Gaben teilhaben lässt. Warum? Weil Gott selbst gut ist. Weil du damit auch auf Gott zeigst, ihn erhebst. Jakobus, der Bruder von Jesus Christus, er schreibt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Paulus sagt, dass Jesus nach seinem Erlösungswerk in den Himmel gefahren ist, er hat den Menschen Gaben gegeben. Weiterhin sagt Paulus, das haben wir heute auch schon gelesen, gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Diese geistlichen Segnungen können wir, wie wir heute auch schon gehört haben, mit Jesus Christus definieren. Er ist doch das größte Geschenk. Und deswegen sagt Paulus, wie wird Gott uns mit Christus nicht auch alles schenken? In Galater Kapitel 6, Vers 9 bis 10 lesen wir: Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Mitteilen, wohltun und mitteilen. Mitteilen beschreibt eigentlich das Wohltun. Es bedeutet, andere an dem, was du hast, teilhaben zu lassen. Du teilst mit ihnen deine Zeit, dein Auto, deine Kraft, dein Vergnügen, das du vielleicht jetzt gerade hättest machen können. Deine Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Dein Haus, dein Geldbeutel und so weiter. Es sind Opferungen. Nicht für die Menschen, die Not haben. Ja, du hilfst ihnen, aber es ist in erster Linie ein Opfer für Gott. Deswegen sagt der Schreiber hier, denn solche Opfer gefallen Gott. Und in Vers 15 sagt er, lasst uns Gott beständig ein Opfer darbringen. Es ist ein Befehl, nicht eine Möglichkeit, nicht eine Empfehlung. Es ist ein Befehl und eine unumgängliche Reaktion auf das, was du von Gott bekommen hast durch das Evangelium. Weißt du, wann es am schwierigsten ist, mitzuteilen? Ich möchte es dir an einem Beispiel deutlich machen. Einmal saßen zwei Freunde und unterhielten sich über ihre Freundschaft. Und der eine fragt den anderen: Hör mal, wenn du 5 Fernseher gehabt hättest, würdest du mir einen schenken? Natürlich, sagt der andere. Darauf fragt der erste ihn wieder: Ja, und was ist, wenn du 5 Autos gehabt hättest? Würdest du mir dann eins schenken? Ganz bestimmt würde ich dir eins schenken, sagt der andere. Dann fragt er ihn zum dritten Mal: Was ist, wenn du 5 Hemden hättest? Würdest du mir eins schenken? Der dritte zögert und schüttelt dann den Kopf. Und dann sagt der erste: Warum? Warum nicht? Und er antwortet und sagt: Weil ich 5 Hemden habe. Dann, wenn du etwas zum Mitteilen hast, und in Deutschland haben wir alle etwas zum Mitteilen, wird es besonders schwer, dieses Opfer darzubringen. Aber die Motivation ist hier wichtig. Mit welcher Motivation du dich von Dingen vielleicht trennst, um Gott ein Opfer darzubringen. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du überhaupt Hilfsbereitschaft zeigst? Wenn du mit jemandem etwas teilst und es nicht mehr zurückverlangst? Machst du dir darum Sorgen oder stellst du dir die Frage, wie dich alle ehren werden, wenn du das tust? Und gut von dir sprechen werden? Oder denkst du vielleicht, jetzt hast du eine Gelegenheit, die du genutzt hast, du hattest gerade sowieso nicht so viel zu tun gehabt, hattest Zeit gehabt, aber ja, ich habe dieses Opfer getan, ich habe geholfen, ich habe etwas Gutes getan, das nächste Mal wird er, dem ich geholfen habe, an der Reihe sein, mir Gutes zu tun. Jetzt lade ich sie ein, habe was Gutes getan, und warte nun, bis sie mich das nächste Mal einladen. Das sind keine Opferungen. Das ist ein Opfer, welches verfinstert wird und beschmutzt durch dein eigenes Ich, durch dein Fleisch. Es geht nicht darum, dass du etwas zu tun schuldig bist, um ein reines Gewissen zu haben oder sich deiner Rettung sicherer zu werden. Und deswegen gehst du hin und tust dieses Opfer, hilfst jemanden, der in Not ist, lässt den anderen an deinen Gütern teilhaben oder an deiner Zeit oder an deinen Gaben. Es geht um das Evangelium. Indem du vor dem Kreuz, vor Golgatha stehst, Christus anblickst und aus tiefer Dankbarkeit für das, was er für dich getan hat, in deinem Inneren ein Feuer entfacht wird, für Christus nun ein Opfer darzubringen, mit deinem Leben. Epheser Kapitel 2, Vers 10, hier heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Viele Menschen, die an die Errettung allein aus Gnaden glauben, sie freuen sich darüber und sind aber in der Gefahr, sich darum auszuruhen. Beachte, der Schreiber sagt hier, wir wurden errettet, nicht aus, sondern zu guten Werken. Wir werden errettet, nicht aus guten Werken, sondern wir sind errettet zu guten Werken, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und Gott hat selbst diese guten Werke für uns vorbereitet. Vor kurzem habe ich mich mit einem Menschen unterhalten und er sagte oder drückte seine Befürchtungen aus und sagte, wenn ihm jemals etwas passieren würde, egal zu welcher Zeit, ob es tagsüber ist, nachts, mit seiner Familie oder mit ihm, ob sein Auto kaputt geht oder egal was passiert, er wüsste nur von einem Menschen, den er anrufen könnte, der ihm sofort helfen würde. Besser gesagt, er kennt viele Menschen, die er anrufen kann. Sein ganzer Telefonspeicher ist voll davon. Er hat hunderte von Freunden auf Facebook. Und dennoch kennt er nur einen einzigen Menschen, von dem er genau weiß, wenn er ihn anruft, ob es nachts oder tagsüber sein wird, egal was passiert, er würde kommen. So geht es vielen Christen. Du bist nur so lange ein christlicher Freund, bis von dir ein christliches Opfer verlangt wird. Dann hört das Christsein auf. Dann hast du deine eigene Familie, um die du dich kümmern musst. Dann hast du deine eigenen Dinge und Sachen, mit denen du dich beschäftigen musst, die ja auch nicht vernachlässigt werden müssen. Wir sind dann sehr schnell mit diesen Ausreden parat. Aber Gott hat dich gereinigt, damit du eifrig wirst zu guten Werken. Deshalb suche nach einer Gelegenheit, wohlzutun. Tu es nicht als eine Ehre für dich. Posaune nicht damit herum, sodass alle wissen, dass du wohltust und damit sie dich ehren. Tu es als ein Wohlgeruch für deinen Erlöser. Ohne jegliche Hintergedanken. Ohne auch einen Gedanken daran zu verschwenden, er wird es mir ja wieder zurückgeben irgendwann mal. Irgendwann mal werde ich mal mich in einer Situation befinden, wo ich von ihm Hilfe erwarten darf. Selbst wenn du das tun könntest. Opfere ohne diese Hintergedanken. Überlege dir verschiedene Bereiche, wo kannst du jemandem wohltun. Tue wohl am meisten den Menschen, die Kinder Gottes sind. So wie Paulus es sagt, am meisten aber den Hausgenossen des Glaubens. In unserer Zeit, in der Zeit des Komforts, der Bequemlichkeit, des Überflusses und des Materialismus, gibt es dennoch viele Gelegenheiten, wohlzutun. Denke nicht, ja, wir leben in einer so guten Zeit, ich habe ja überhaupt keine Möglichkeit oder keine Gelegenheit. Das stimmt so nicht. Man muss diese Möglichkeit oder Gelegenheit nur suchen. Interessiere dich für den Menschen. Frage nicht einfach nur, wie geht's, sondern frage ihn, wie lebst du deinen Tag? Was machst du? In welche Umstände befindest du dich? Welche Sorgen machst du gerade durch? Und du wirst schnell merken, es gibt sehr viele Gelegenheiten, wo du wohltun kannst und mitteilen kannst. Sei nicht zu vorschnell mit Urteilen. Ja, diese Situation, die hast du dir selber zuzuschreiben. Hättest du nicht vor einiger Zeit diese Entscheidung getroffen, würdest du jetzt ein leichteres Leben haben. Du bist ja selbst schuld. Selbst wenn es so ist, darfst du niemals vergessen, dass der Mensch seinen Weg sich erdenkt, aber der Herr allein seine Schritte lenkt. Und vielleicht hat er diese falsche Entscheidung getroffen, aufgrund dieser er jetzt in einer schwierigen Situation sich befindet, gerade deshalb, damit du jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und ihn unter die Arme greifen kannst. Nicht einfach nur für ihn beten, sondern wirklich ein Opfer darbringen. Warte nicht, bis er dich darum bittet. Komme ihm zuvor. Aber eben um zu wissen, was den einen oder den anderen plagt, muss man sich für das Leben anderer interessieren. Bedenke, ein Opfer des Wohltuns und Mitteilens gefällt Gott nur dann, wenn es mit Freude, ohne Unzufriedenheit und ohne eigene Ehre geschieht. Es gibt Menschen, die denken, dass sie opfern, aber sie opfern, indem sie mit ihren Zähnen knirschen und dem anderen wirklich sehr offen zeigen, dass sie damit nicht einverstanden sind und am liebsten jetzt irgendwo eine schöne Zeit gehabt hätten. Das ist kein Opfer. Denke daran immer, was Christus für dich getan hat. Und opfere mit diesem Hintergrund. Ich möchte schließen mit Markus Kapitel 8, Vers 34 bis 35. Markus Kapitel 8, Vers 34 bis 35. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten.